Erstens Einführung. Lieber Mühlengast, im Namen des Verschönerungsvereins Bidakesa heiße ich Sie herzlich willkommen und lade Sie zu einer ca. 30-minütigen Führung über die einzelnen Mühlenböden ein. Der Verschönerungsverein betreut die denkmalgeschützte Mühle seit 1990. Besitzer ist der Flecken Bidakesa. Bereits im 16. Jahrhundert wird eine Bockwindmühle an gleicher Stelle in bremischen Urkunden erwähnt. Gebaut wurde sie offenbar früher. Bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hinein gehörte die sogenannte Herrschaftsmühle immer zum Amt Bidakesa und wurde jeweils von den Burgherren verpachtet. 1881 brannte die letzte Bockmühle durch Blitzschlag ab. Im gleichen Jahr baute der damalige Besitzer Hinrich Reisen am selben Ort die heutige Mühle als Holländertyp wieder auf. In Abänderung zur Bockmühle, bei der die gesamte Mühle auf einem Bock in den Wind gedreht wird, stellt man bei der Holländermühle nur noch die Mühlenhaube mit den Flügeln in den Wind. Bei der jetzigen Mühle geschieht das automatisch auf die modernste mechanische Art, und zwar durch eine Windrose. Unabhängig vom Wind kann man Mühlen aber auch mit Muskelkraft antreiben. Der Straßenname Pferdemühlendamm gibt einen Hinweis darauf, dass es in Bidakesa auch Pferde- oder Rossmühlen gab.
2020 wurde die Windmühle in Bidakesa aufwendig saniert. Die Sanierung umfasste die Behebung der Dachschäden, die Erneuerung des kompletten Reetdaches, einen Einbau von neuen Jalousieflügeln, der Flügelart, die der ursprünglichen Mühle von 1881 nachempfunden sind, und die Aufarbeitung des mahlfähigen Windmahlganges.
Alle drei bisher genannten Mühlen sind im Modell nachgebaut. Sie stehen auf der rechten Seite des Absackbodens und sind funktionsfähig. Hier kann man jeweils auf einen Blick die technischen Zusammenhänge der einzelnen Mühlentypen erfassen. Zweitens, Absackboden. An der Stirnseite des Absackbodens ist das Müllerwappen aus einer dunklen Granitplatte herausgearbeitet und in die Wand eingelassen. Daneben steht eine blaue Staubmühle, mit der man früher das ausgedroschene Korn reinigte, um es zum Mahlen vorzubereiten. Wie schon erwähnt, befinden wir uns auf dem Absackboden. Absackboden deshalb, weil auf dieser Ebene der Mühle das fertige Mehl abgesackt wird. Es rutscht über den neben der Treppe zu sehenden vierkantigen Holzschacht der Mehlpfeife von dem in dem darüberliegenden Stockwerk gelagerten Mahlgang in den Mehlsack. Direkt daneben sind sowohl das Steinhebewerk als auch an der Decke der Bodenstein des alten Mahlganges zu sehen. Wenige Schritte weiter in der Ecke befindet sich die elektrische Hammermühle, die 1960 vom letzten Müller installiert und von ihm bis zum Schluss seiner Tätigkeit 1990 genutzt wurde. An der Seite sind nachträglich 1997 von den Mühlenhandwerkern einige Mühlengerätschaften aufgebockt, die aus einem Mühlenanwesen in Hornburg in Sachsen-Anhalt stammen. Als da sind eine Haferquetsche, eine Durchlaufwaage und eine Grießputzmaschine. Letztere wurde zu einem Sichter umfunktioniert, um das gemahlene Getreide zu Feinmehl abzusieben. Direkt vor dem Ausgang der Mühle steht möglicherweise ein Sack, der an einer Kette befestigt ist. Dabei handelt es sich um den noch funktionierenden elektrischen Sackaufzug, mit dem man die Säcke auf die oberen Böden aufziehen kann. Als Besucher sollten wir aber besser die Treppe benutzen. Drittens, Steinboden. Wir sind auf dem Steinboden angekommen. Er ist der zentrale Arbeitsraum des Müllers, der eigentliche Mahlboden, auf dem früher vier Mahlgänge lagerten. Von hier aus konnte der Müller auch über zwei Türen die Mühle auf die Galerie oder den Erdhügel verlassen, um die Flügel zum Laufen zu bringen oder sie zu bremsen. Wer sich die weiteren Treppen nicht mehr zutraut, sollte auf jeden Fall den schönen Ausblick von der Galerie über den Ort und den See genießen. Rechts um den Treppenaufgang herum kommt man am modernen Mehlmischer vorbei und steht vor dem alten Originalmahlgang, mit dem der Müller bis 1950 mit Windkraft und bis 1960 mit einem Elektromotor gemahlen hat. Das Korn kann auf den nächst höheren Boden aufgezogen werden und gelangt dann über einen vierkantigen Holzschacht von der Decke in den Trichter des Mahlganges. Am unteren Ende des Trichters rieselt das Korn über einen Rüttelschuh in das Estellergroße Steinauge in der Mitte des oberen Läufersteins. Dann wird es zwischen dem festliegenden Bodenstein und dem oberen Läuferstein zerrieben. Das an der Seite austretende Mahlgut gelangt durch das im Fußboden zu erkennende Schluckloch und dann über die bereits erwähnte Mehlpfeife in einen Mehlsack auf dem unteren Boden. Um die Feinheit des Mahlgutes zu regeln, kann der Läuferstein mit dem Steinhebewerk angehoben werden. Diese Hebevorrichtung ist mit Hilfe einer Stange sowohl vom Stein als auch vom Absackboden zu betätigen. Zum Mahlvorgang muss man natürlich die hier in Eisen ausgebildete Mahlgangsspindel in der Mitte des Läufers in das große, an der Decke angebrachte Stirnrad mit 168 Holzzähnen aus elastischer Weißbuche einkuppeln. Bei flottem Wind bringt es der Läuferstein auf 90 Umdrehungen in der Minute. In der gleichen Ecke des Steinbodens steht eine kleine gelb-grüne Steinmühle, wie sie viele Bauern nach der eigentlichen Windmühlenzeit auf ihren Höfen verwendeten. Um den Besuchern zu jeder Zeit den Vorgang des Kornmahlens demonstrieren zu können, wurde an der Stirnseite des Treppengeländers ein Modellmahlgang aufgestellt, mit dem man im Handbetrieb kleine Mengen Korn zwischen Mühlsteinen zerreiben kann. Diagonal zum erst beschriebenen Originalmahlgang haben die Mühlenhandwerker 1999 einen weiteren Mahlgang aus Hornburg eingelagert, der von unten mit einem Elektromotor angetrieben wird. Sowohl die Technik des Rüttelschuhs als auch die des Steinhebewerkes sind hier im Vergleich zum alten weiterentwickelt. Wie ein Galgen steht daneben der sogenannte Steinkran mit seiner großen beweglichen Eisenzange. Mit ihm kann man den Läuferstein anheben und zum Schärfen auf den Rücken legen. Nebenan liegt hier der allerdings weitgehend verschlissene Läuferstein des alten Mahlganges, noch ein aus französischem Quarz zusammengesetzter Naturmühlstein. Die tiefer gelegenen Furchen und die erhabenen Mahlbalken sind nur noch schwer zu erkennen. Zum Schärfen würden sie mit verschiedenen Hämmern nachgeschlagen. Und schließlich sei auf diesem Boden auf die großen an der Wand stehenden Schautafeln hingewiesen, auf denen eine akribische, zeichnerische Bauaufnahme der Mühle erfolgt ist. Danach klettern wir auf den nächsten Boden. Viertens, toter Boden. Der Dode Böen, übersetzt toter Boden, trägt diesen Namen, weil hier ursprünglich keine Mühlenaktivitäten stattfanden und das Stockwerk nur als Lagerraum diente. Auf der rechten Seite befindet sich im Fußboden lediglich der Einlauf für das zu mahlende Korn. Von hier rutscht es auf den darunterliegenden alten Mahlgang. In der Mitte des Bodens fällt natürlich besonders der dicke Balken, die Königswelle, auf. Sie überträgt die Kraft der Flügel auf die einzelnen Böden. An einigen vorhandenen Baumscheiben mit Jahresringen lässt sich ermessen, dass es viele Jahre dauert, bis solch ein mächtiger Baum gewachsen ist. Außerdem sind neben der Treppe verschiedene Flaschenzüge aufgehängt, wie man sie zum Bau bzw. zur Reparatur der Mühle benötigte. Heute wird der Lagerraum hauptsächlich dazu genutzt, in Schauvitrinen Getreidearten unserer Gegend als Ähre, als Korn und in gemahlenem Zustand zu zeigen und durch Texte zu erklären. Ergänzt wird die Sammlung durch Getreidearten anderer Kontinente sowie Buchweizen und Flachs, die beide auch in Mühlen verarbeitet wurden. Außerdem stehen auf einem großen, runden Tisch nachgebaute verschiedene Handgerätschaften bereit, mit denen Menschen schon vor mehreren tausend Jahren Getreide zerkleinerten. Mörser und Reibmühlen benutzten die Menschen wohl schon seit 7500 vor Christi, zuerst im Nahen Osten. Die ältesten Handdrehmühlen sind seit etwa 500 vor Christi bekannt. Die Entstehung einer Trogmühle oder auch Querne genannt, schreibt man dem Jahr 200 vor Christi zu. Quernen waren in unseren Breitengraden als Grütz- oder Gewürzmühlen noch im 19. Jahrhundert im Gebrauch. Fünftens, Aufzugsboden. Bis zum Aufzugsboden kann man, wie der Name schon sagt, die Säcke aufziehen. Früher geschah das mit einem mechanischen Sackaufzug und durch Windkraft. An der Decke sieht man das massive Tellerrad, das an der Königswelle befestigt ist. Über ein Hebelsystem kann man von unten ein Schleifrad gegen die Lauffläche des Tellerrades drücken und so mit der Kette die Säcke aufziehen. Seit vielen Jahren ist auf dem Fußboden aber ein Elektromotor installiert, um unabhängig vom Wind die Säcke auf die einzelnen Böden transportieren zu können. Außerdem wurde der Boden durch kleine Gerätschaften, die mit Korn und Mühle zu tun haben, und einer Schautafel, die sowohl alte als auch moderne Arten des Säens und Erntens von Getreide zeigt, ergänzt. Über 10 Treppenstufen gelangt man auf den niedrigen Kappboden. Vorsicht! Aus der Decke ragen mehrere eiserne Schraubenmuttern hervor. Sechstens, Kappboden. Der Kappboden ist der letzte Boden des festen Mühlenkörpers. An seiner oberen Kante befindet sich ein eiserner Zahnkranz und das Rollenlager mit 24 Doppelrollen, auf dem die gesamte Mühlenhaube aufliegt. Mit Flügeln wiegt sie ca. 20 Tonnen. Sie wird durch die Windrose automatisch in den Wind gedreht. Die letzte Umsetzung erfolgt über ein kleines, dickes Zahnrad, das in den erwähnten Zahnkranz eingreift. Außerdem befindet sich auf diesem Boden der schwere Bremsbalken, mit dessen Gewicht die Mühlenflügel durch ein breites Eisenband, das das Kammrad umfasst, gebremst werden. In der Mitte des Kappbodens fällt besonders der vorwiegend aus Holz hergestellte Bunkler auf, der auf das obere Ende der Königswelle gesetzt und als Korbrad ausgebildet ist. In das Korbrad greift das mit 72 Holzzähnen versehene Kammrad ein und sorgt so für die Umsetzung von der nahezu waagerechten in die senkrechte Bewegung. Über eine 5-sprossige Schwebeleiter können wir noch näher zum Kammrad und damit in die bewegliche Mühlenhaube aufsteigen. Siebtens, Mühlenhaube. Unter dem bootsförmigen Dach übernimmt die Verbindung zwischen dem Kammrad und den Flügeln außerhalb der Haube eine metallene Flügelwelle, die an ihrem Austritt auf dem kostbaren Katzenstein aus ölhaltigem belgischem Schiefer gelagert ist. Auf der gegenüberliegenden Seite erkennt man das Windrosengetriebe, das durch mehrere verschieden große Zahnräder die Bewegung der Windrose auf das bereits erwähnte dicke Zahnrad auf dem Kappboden überträgt.
Unterhalb des Windrosengetriebes befindet sich eine Zahnstange und ein Zahnsegment. Diese beiden Teile gehören zu der Verstellung der Jalousienflügel. Durch die hohle Flügelwelle ist eine Stange geführt, welche die Jalousien mit Hilfe des Steuerungsbalkens auf dem Balkon öffnen und schließen kann.
Schließlich ragt der weiße Bremsstock, der über ein langes Seil von der Galerie aus betätigt werden kann, aus der Haube heraus. Wenn man daran zieht, können bei genügend Wind die Flügel laufen. Achtens, Balkon. Dort ist man der Windrose mit den 8 schräg gestellten Windbrettern sehr nahe. Bei der kleinsten Windrichtungsänderung beginnt sie zu laufen und dreht die gesamte Mühlenhaube in die eine oder in die andere Richtung, sodass die Flügel immer genau im Wind stehen. Insbesondere kann man hier aber einen herrlichen Blick über den Ort, den See und die Landschaftsformen der südlichen Hadelner Bucht genießen. Bei klarem Wetter reicht der Blick bis zur Wingst, nach Cuxhaven und Bremerhaven. So, das war's einstweilen von Ihrer Begleiterin. Falls Sie noch weitere Fragen haben, stehen Ihnen die Mühlenaufsichten gern persönlich zur Verfügung. Möchten Sie diese und zusätzliche Informationen in Wort und Bild dauerhaft mit nach Hause nehmen, können Sie ein Mühlenheft, eine DVD oder weitere Mühlenartikel am Verkaufstresen erstehen. Die Mühle bedankt sich für Ihren Besuch und verabschiedet sich mit dem Müllergruß Glück zu! Steigen Sie in Ruhe und vorsichtig wieder hinunter. Über einen Eintrag in das Gästebuch am Ausgang freut sich die Mühle.